Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es fährt ein Zug von Chongqing nach Duisburg. Wobei, es ist nicht einer. 35 Güterzüge pro Woche benutzen diese Verbindung von China an den Niederrhein. Und auch diese Verbindung ist ein Teil des wohl größten internationalen Wirtschaftsprojekts der Welt, der neuen Seidenstraße oder, wie sie die Chinesen, wenn sie es international formulieren, nennen, der Belt and Road Initiative. Heute und morgen treffen sich dazu Vertreter von über 100 Staaten, darunter auch 40 Staats- und Regierungschefs in Peking. Und vielleicht nicht unbedingt dort, aber außerhalb dieser Runde wird Kritik immer lauter. Das sei alles vor allem eine riesige Schuldenfalle. Wir fragen danach Markus Hernig. Er ist Germanist und Sinologe, Autor des Buches Die Renaissance der Seidenstraße, der Weg des chinesischen Drachens nach Europa. Und er lebt und arbeitet in Shanghai, wo wir ihn jetzt auch erreichen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Wieso könnte denn zumindest die neue Seidenstraße vor allem eine Schuldenfalle sein?
Ja gut, das ist eine Sache, die sich natürlich an solchen Signature-Projects festgemacht hat, die wahrscheinlich von Anfang an zu groß aufgebaut worden sind und dann dazu geführt haben, dass Verschuldungen aufgekommen sind. Also diese Diskussion über die Seidenstraßen-Schuldenfalle hat sich aufgetan, nachdem klar geworden ist, dass zum Beispiel das große Hafenprojekt auf Sri Lanka in Hambantota einfach viel zu teuer, viel zu groß angelegt war. Und vielleicht auch zu den Punkten gehört, wo China so ein bisschen halt die Größe der Projekte überreizt hat und einfach zu viel im Vorfeld gebaut hat, vielleicht auch teilweise auf Anfrage der jeweiligen Regierungen. Das hat dann in Sri Lanka dazu geführt, dass sich das Land eben dafür sehr hoch verschulden musste, dass ein Kredit, der zurückgefordert wurde, nicht zurückgezahlt werden konnte. Und daraufhin gab es dann dieses Agreement, okay, wir verpachten dann eben einen Teil des Hafens, einen größeren Teil des Hafens auf eine Laufzeit von 99 Jahren. Das schrillen natürlich auch bei vielen die Alarmglocken. Das war nämlich genau die umgekehrt die Zeit, an die die New Territories in Hongkong an Großbritannien von den Chinesen damals verpachtet werden mussten. Also wie sich da Weltgeschichte manchmal so widerspiegelt, kann man auch an dieser Geschichte sehr schön sehen. Naja, und dann eben kam es dazu, dass dieses Land eben jetzt für China verpachtet worden ist und man so ein bisschen halt die Regierung in Sri Lanka da in einer nicht enden wollenden Abhängigkeit. Es gibt aber so viele andere Projekte entlang der Seidenstraße, die wesentlich kleiner angesetzt sind und von denen man bis jetzt also noch nicht sagen kann, dass sie sich als Schuldenfallen ausweisen müssen. Also Infrastrukturprojekte, Eisenbahnverbindungen etc.
Aber ist es nicht tatsächlich so, dass das Risiko eben immer komplett bei den anderen liegt? Für China ist das doch eine Win-Win-Situation. Machen wir es mal ganz einfach, aber wahrheitsgemäß. Moment, aber ich will das kurz erklären, wie ich das meine, weil es ist ja so, dass China bereit ist, Projekte durchzuführen. Sie haben den Bau eines Hafens erwähnt, Flughäfen, das kann auch was ganz anderes sein, Fabriken, Straßen und Zugverbindungen. Und in der Regel sind es doch chinesische Konzerne, die das in Afrika, in Asien oder sonst wo bauen. Und das Geld wird von chinesischen Geldinstituten verliehen. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das Geld kommt zurück, dann ist es ein gutes Geschäft, oder es kommt nicht zurück, dann passieren solche Sachen wie von Ihnen beschrieben. Dann gehört das Ganze 100 Jahre lang China. Also das Risiko liegt eigentlich komplett immer bei den Partnern.
Das Risiko liegt dann so gesehen auch bei den Partnern, wenn die Weltbank ähnliche Dinge vertut. Auch da werden Gelder verliehen, die letztendlich dann irgendwie zurückgezahlt werden müssen. Wir wissen ja, dass eben auch sehr viele Länder, gerade auch in Afrika, in anderen Staaten zum Beispiel auch bei der Weltbank verschuldet sind. Also das ist letztendlich ein ähnliches Problem. Dann kann man natürlich der Weltbank ähnliche Dinge vorwerfen. Da ist das dran. Der Unterschied ist nur, wir haben es hier mit der chinesischen Regierung zu tun, beziehungsweise der chinesische Staat ist hier monolithischer noch aufgestellt. Wobei er ja auch versucht, eben Parallelstrukturen zu schaffen. Vielleicht können wir da später noch was zu sagen, die so ähnlich sind, wie die Weltbank ist. Also so ganz stimmt das insofern nicht, weil natürlich auch die chinesische Seite erstmal einiges an Geldern da entsprechend hineinzahlt. Und es ist noch gar nicht gesagt, dass das, was da letztendlich reinkommt, auch wirklich auch einen Return of Investment geben wird, auch für China. Das sind auch Ängste, die jetzt vor Ort immer wieder auch von Chinesen, auch innerhalb der Regierung sogar, innerhalb der Partei unterschwellig immer wieder genannt werden, dass man doch sehr vorsichtig sein müsste, ob man nicht teilweise die Projekte zu groß macht und zu viel reinsteckt und am Ende dabei so viel ja gar nicht rauskommt. Also zum Beispiel dieser besagte Hafen da in Hambantota, über den ich eben gesprochen habe, der jetzt an die Chinesen geleast ist, der macht so gut wie noch überhaupt keinen Profit. Und ob er den macht, wenn die Chinesen ihn jetzt betreiben, ist auch noch höchst fragwürdig. Das heißt also, da ist noch sehr viel auf Unsicherheiten und sehr viel auf Zukunft gebaut, was noch nicht gar nicht klar abzuschätzen ist. Ich denke nicht nur für diejenigen, die dann entsprechend diese Dinge in Auftrag geben müssen, das heißt die jeweiligen Länder den Auftrag geben, oder eben umgekehrt eben auch für die Chinesen, die hinter diesen Projekten stecken.
Das heißt, die Diskussion darüber, dass zumindest einzelne Projekte in dieser Belt and Road Initiative eine Schuldenfalle sein könnten, die wird auch inzwischen in China zumindest hinter verschlossenen Türen geführt. Weil wenn ich Sie richtig verstehe, geht es auch um die Frage, es könnte auch China das ein oder andere doch ein bisschen teurer zu stehen kommen als gedacht.
Natürlich, weil natürlich diese Belt and Road-Initiative, wie sie ist ja kein klarer Plan. Das ist ja auch etwas, was sozusagen auch immer wieder dann kritisiert wird. Wo sind jetzt eigentlich die klaren Vorgaben, wo sind die klaren Orientierungsrichtlinien? Das fordert man ja zum Beispiel auch im Rahmen dieser Belt and Road-Konferenz stärker jetzt von China zu konkretisieren, wo letztendlich die Planbarkeit als solche ist. Das tut China aber bewusst nicht. Man hält das Ding ja als, es heißt im Chinesischen auch Chang'e, das bedeutet Initiative. Das ist sozusagen etwas, was erstmal noch ein offenes Konzept darstellt und eben noch kein klares Planungsende hat. Und in China wird natürlich insofern auch kritisch beäugt, was da gemacht wird. Nehmen wir das Beispiel Sri Lanka. Ein anderes Beispiel wäre Äthiopien, wo ein großer Industriepark aufgebaut wird in der Nähe von Addis Abeba, der auch entsprechend von China dann finanziert worden ist. Auch da weiß man also von der chinesischen Seite noch überhaupt nicht, was da rausgekommen ist und das rauskommen wird. Und da wird natürlich auch entsprechend unter chinesischen Verantwortlichen, Politikern auch darüber diskutiert, ob das vielleicht nicht eine Nummer zu groß ist, ja, oder ob man eben gucken müsste, dass man vielleicht die ganzen Dinge ein bisschen kleiner auch anbringt. Und es ist ja auch nicht so, dass die chinesische Regierung nicht bereit ist, an ihrem Projekt zu korrigieren, dass man also guckt, Moment mal, was läuft jetzt nicht so gut, was läuft besser, was müsste man verändern. Nicht zuletzt deshalb ist ja jetzt auch dieser zweite Gipfel auch gestartet. Also es wird ständig auch in gewisser Weise validiert. Es wird geguckt, was passiert eigentlich mit den Projekten, was kommt raus, was müsste man ändern. Und man ist auch an ausländischen Stimmen interessiert, die kritisch sind, aber nicht eben ablehnend kritisch. Und man sagt, das ganze Ding ist Mist, sondern eben versuchen, konstruktiv kritisch zu sein.
Apropos, gerade in Europa, wobei das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, auf welches europäische Land man blickt, aber gerade in Europa und auch in Deutschland gibt es natürlich Menschen, die sind nicht nur kritisch, weil man den wirtschaftlichen Sinn und Unsinn teilweise unterschiedlich betrachten kann, einzelner Maßnahmen, sondern weil sie den Eindruck haben, das ist ein wesentlicher Teil eines chinesischen Plans, den man hinter geschlossenen Türen manchmal auch beschrieben sieht, als die Weltherrschaft an sich reißen. Jetzt haben Sie nebenher gerade eben schon erwähnt, dass die Chinesen so eine Art Alternative zur Weltbank auch planen aufzubauen. Geht es wirklich nur ums Geldverdienen, um die Wirtschaft oder geht es auch bei der Belt and Road Initiative um viel mehr?
Natürlich geht es auch um viel mehr. Also Geldverdienen ist sicherlich ein zentraler Punkt. Der ist wichtig. Der ist wichtig für eine immer stärker global aufgestellte Wirtschaft, wo China natürlich einen zentralen Rahmen hat und an der Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade in Bezug mit der Partnerschaft mit China extrem profitiert hat. Deswegen müsste auch das entsprechend in Deutschland entsprechend groß sein, was es auch ist in der Wirtschaft. Das ist vollkommen klar. Also das ist ein Punkt. Aber es geht natürlich noch um mehr dabei. Es geht letztendlich auch um Austauschprojekte. Es geht um, fangen wir mal mit dem Kleinsten an. Es wird auch immer wieder gerne so die Ausdehnung der chinesischen Softpower beschrieben, dass man also versucht, eben bekannter dadurch zu werden in der Welt. Denn China ist in den meisten Ländern, auch in den Anrainerländern, die unmittelbar um China herumliegen, eigentlich noch ziemlich unbekannt. Man weiß relativ wenig über dieses Land. Auch das möchte man voran. Das heißt, man möchte natürlich sein Image verbessern. Das ist jetzt erstmal das Anliegen der Chinesen. Einfach auch bekannter werden mit dem, was man hat, mit dem, was man möchte. Und man möchte, und das ist sicherlich auch ein Punkt, auf den Sie ein bisschen hinaus wollen mit der Frage, auch politisch eben gleichgewichteter werden und gleichgewichtet werden zu den Amerikanern. Aber es geht um eine Gleichgewichtung. Es geht nicht darum zu sagen, wir übernehmen jetzt hier die Herrschaft, wir wollen das machen, dass wir jetzt an die Spitze der Welt treten und insofern alle anderen dann nur noch das Nachsehen haben. Und das sehe ich an keiner Stelle entsprechend formuliert.
Ja gut, aber das Interessante ist, dass es ja in Deutschland auch woanders immer diese Extreme gibt in der Betrachtung Chinas. Das eine ist eine große Bewunderung und Euphorie wegen dieser schnellen Entwicklung in vielerlei Hinsicht, auch was technische Innovationen angeht. Und das andere ist diese Angst. Also da kommt plötzlich eine Supermacht, die wirtschaftlich erfolgreich ist, aber eben keine Demokratie. Das ist was relativ Neues in unserer Zeitgeschichte. Also ganz direkt gefragt an Sie als Deutscher, der schon so lange in China lebt, müssen wir Angst haben in Europa?
Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nur die Bereitschaft haben, uns auf Veränderungen einzustellen und eben aktiv daran mitzuarbeiten, dass eben diese Befürchtungen, die wir haben, wenn wir glauben, was zu verlieren, müssen wir aktiv dafür arbeiten, dass diese Dinge auch erhalten bleiben. Also eben auch dann Schranken setzen, wenn Schranken zu setzen sind oder zu sagen, was wir als Alternativen anzubieten haben, zum Beispiel auch zum Belt and Road Konzept. Wir haben ja auch wunderbare historische Sachen, auf die man einfach mal zurückgreifen könnte, die vielleicht auch für eine Weltentwicklung interessant sein könnte. Ich sage nur zum Beispiel, die Deutsche Hanse wäre so eine Geschichte, die in Deutschland fast vergessen ist. Auch das war mal ein wunderbar funktionierender Wirtschaftsbund mit sehr interessanten und sehr deutschen Ansätzen. Also das wären einfach Dinge, für die Chinesen noch offen sind für solche konstruktiven Ansätze oder Vorschläge. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und insofern müsste man die Dinge nur nach außen etwas selbstbewusster vertreten. Wenn uns unsere Werte wirklich das wert sind, was wir vorgeben, dass sie das sein müssten, dann geht es gerade und entscheidend um diesen Punkt. Also Selbstbewusstsein ist gefragt. Wirkliches Selbstbewusstsein im besten Sinne des Wortes, auch Bewusstsein, wer wir eigentlich sind und was wir wollen. Und das ist ja, was die Chinesen eben tun, das ist eine Vision. Die Chinesen sind auch sehr visionär. die versuchen, Dinge aufzustellen, die man ihn vielleicht in 30 Jahren erreichen will. Wo ist bitte schön das in die entsprechende Forschung, die wir in Deutschland und Europa dazu haben? Das fehlt uns.
Ich habe nichts dagegen, ein Gespräch auch mit einer offenen Frage enden zu lassen. Das tun wir jetzt. Der Sinologe und Autor des Buches Die Renaissance der Seidenstraße, Markus Hernig, war das live aus Shanghai. Herr Hernig, danke für ein Gespräch und noch einen schönen Freitag in China.
Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch, Herr Kassel.